Im Jahr 2023 sind in der Schweiz 995 Menschen durch Suizid gestorben. Damit liegt die Suizidrate hierzulande leicht über dem weltweiten Durchschnitt. Und dabei liegt die geschätzte Zahl der Suizidversuche deutlich höher. Ein Suizid und die Angst davor stellen eine große Belastung für das Umfeld dar und hinterlassen Gefühle von Verzweiflung, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Doch trotz zahlreicher Bemühungen wird häufig über dieses Thema geschwiegen. Aus Angst, aus Scham oder weil sie nicht wissen, wie man überhaupt darüber reden kann. Dabei ist genau das der wichtigste Schritt in der Prävention. Offen reden, aktiv verstehen, gesellschaftlich handeln. So lautet auch das Motto des diesjährigen Welttags der Suizidprävention am 10. September. Klar ist, psychische Erkrankungen erhöhen das Risiko für Suizid. Aber genauso wichtig ist zu verstehen, nicht jeder Mensch mit Suizidgedanken ist psychisch krank. Und nicht jede psychisch erkrankte Person ist suizidgefährdet. Diese Differenzierung ist zentral für Betroffene wie für ihr Umfeld. Wie entstehen suizidale Gedanken? Warum sind bestimmte Menschen besonders gefährdet? Und vor allem, was können wir tun als Gesellschaft, als Fachpersonen, als FreundInnen, um zu helfen, bevor es zu spät ist? Ich bin Nadja Hugle, Podcast-Host von Psychoversum und moderiere durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Podcast der Psychiatrie Basel-Land. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten. Ganz ohne Vorkenntnisse. Als Expertin ist heute Pauline Hunke anwesend. Pauline, schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich selbst einmal kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank, Nadja. Schön, hier bei dir zu sein im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Pauline Hunke. Ich arbeite als Psychologin und Psychotherapeutin für systemische Therapie in der PBL auf der Station für Krisenintervention und in der Fachstelle Prävention. Und unsere Fachstelle Prävention setzt sich dafür ein, psychische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, ihnen vorzubeugen und Betroffene und auch die Angehörigen zu unterstützen. Wir wollen dabei mit unseren Angeboten einen Beitrag zur offenen Gesprächskultur leisten, du hast es eingangs gesagt, und gucken, wie wir Risiken minimieren können und Wege zu frühzeitiger Hilfe ebnen.
Wir sprechen heute ja über ein sehr herausforderndes und wichtiges Thema, den selbst beigeführten Suizid, also darüber, wenn ein Mensch sich entschließt, sich das Leben zu nehmen und das ohne Hilfe von außen umsetzt. Was heißt denn überhaupt Suizidalität und in welchen Formen kann sich diese denn zeigen?
Wenn wir über Suizidalität sprechen, meinen wir dabei ein breites Spektrum. Und das kann reichen von passiven Lebensüberdrussgedanken bis hin zu konkreten Suizidhandlungen. Suizidalität umfasst dabei Gedanken, Impulse, Handlungen, Pläne, bei denen Menschen direkt oder indirekt ihren eigenen Tod herbeiführen oder in Kauf nehmen. Unter Suizid verstehen wir dann eine selbst herbeigeführte oder veranlasste, selbstschädigende Handlung mit dem Ziel, sich das Leben zu nehmen. Und du hast vorhin danach gefragt, es gibt verschiedene Erscheinungsformen. Da ist zum einen die latente Suizidalität. Das ist zum Beispiel Lebensmüdigkeit, Lebensüberdruss. Zum Beispiel der Gedanke, ich möchte morgen früh nicht mehr aufwachen. Das geht oft ohne einen akuten Handlungsdruck einher. Dann gibt es Suizidgedanken, also klare Vorstellungen davon, nicht weiterleben zu wollen, die sich immer wieder melden können. Auch Impulse können auftreten. Plötzlich der Gedanke, ich möchte weg sein, ich möchte nicht mehr leben. Diese Gedanken oder diese Impulse können sich dann sehr drängend anfühlen. Und dann, wenn wir uns das so vorstellen, auf der nächsten Stufe kämen die Suizidpläne, also ganz konkrete Überlegungen, wie ein Suizid umgesetzt werden kann. Und dann schließlich die Suizidhandlungen oder das absichtliche Unterlassen von lebensnotwendigen Maßnahmen bis hin zu tatsächlichen Suizidversuchen.
Das ist gerade schön beschrieben, es gibt so verschiedene Stufen quasi. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man an Suizid denkt oder Suizidgedanken bekommt? Also steckt da ein eigenständiges Krankheitsbild dahinter oder kann man das irgendwie einer psychischen Erkrankung zuordnen? Also ich denke jetzt da direkt irgendwie an Depressionen. Ist das überhaupt berechtigt oder Gibt es dafür irgendwie andere Gründe?
Der Gedanke mit Depression, der ist sehr berechtigt. Erstmal ist Suizidalität kein eigenes Krankheitsbild. Man kann Suizidalität eher als Ausdruck von großer Not, von großer Belastung verstehen. Und es kann zum Beispiel im Rahmen einer psychischen Erkrankung auftreten. Es kann aber auch in anderen Kontexten, bei sozialer Isolation, bei körperlichen Krankheiten oder bei einer Lebenskrise auftreten. Was vielleicht wichtig ist, Suizidalität entsteht nicht aus dem Nichts und sie entwickelt sich meist in Momenten von Verzweiflung und geht oft mit Gefühlen von Ohnmacht oder Hilflosigkeit einher.
Wer ist denn jetzt besonders betroffen? Also Suizidgedanken können ja grundsätzlich jede und jeden treffen, wie wir schon gehört haben. Wer sind denn jetzt trotz dessen diese Betroffenen? Also kannst du mir sagen, wer besonders gefährdet ist und weshalb?
Genau, das stimmt, was du sagst. Suizidalität kann jede Person treffen, unabhängig von Lebensalter oder Lebensphase. Aber es hat sich gezeigt, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die Suizidalität verstärken können. Das sind zum einen, du hast es genannt, psychische Erkrankungen. Dann gibt es aber auch psychosoziale Krisen, Traumatisierungen oder Faktoren, die die Lebensqualität mindern. Und all diese Faktoren sorgen dann dafür, dass unsere eigene Wahrnehmung beeinflusst ist, verzerrt ist, dass wir uns anders wahrnehmen, die Umwelt, auch unsere Möglichkeiten, wie wir Sachen beeinflussen können und können die Suizidalität dadurch verstärken.
Diese Faktoren, die du jetzt genannt hast, das ist ja etwas, was, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft unterschiedliche Gruppen betrifft. Also man hört ja oft, dass in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter teilweise diese Faktoren auch auftreten, dass da die Gefährdung auch nochmal höher ist. Was sind jetzt genau die Gründe dann in dieser Altersgruppe, dass es da vermehrt auftreten kann?
Genau, eine wichtige Gruppe, die es zu erwähnen gilt, sind Jugendliche und junge Erwachsene. Hier gibt es Studien zufolge nach die höchste Suizidversuchsrate. Aber vollendete Suizide sind in diesem Lebensalter eher selten verglichen mit den anderen Altersgruppen. Es gibt aber auch noch andere Risikogruppen. Das sind eben, wie ich vorhin gesagt habe, Menschen in belastenden Lebenssituationen, die zu suizidalen Neigungen neigen. Das sind Menschen mit chronischen Krankheiten zum Beispiel, Menschen in finanzieller Not, in sozialer Isolation oder Menschen nach einem Verlust, nach Todesfällen. Die sind hierbei besonders gefährdet. Was vielleicht generell wichtig ist zu sagen, Menschen mit Suizidabsichten, im Gespräch kommt dann häufig raus, dass sie gar nicht den Tod wünschen, sondern dass sie eher unter den derzeitigen Lebensbedingungen so nicht weiterleben wollen. Und im Gespräch wird dann häufig aus einem "Ich möchte nicht mehr leben" ein "Ich möchte so nicht mehr leben". Und Suizidwünsche sind häufig sehr ambivalent und die Motive dahinter sind sehr komplex. Und das ist für uns ein wichtiger Ansatzpunkt dann für Intervention und für die Prävention.
Genau, es gibt ja auch dieses Gender-Paradoxon. Kannst du das mal erklären, diesen Begriff? Den habe ich so aufgeschnappt, aber kann mir jetzt selber nicht drunter wirklich viel vorstellen.
Genau, das Gender-Paradoxon in Bezug auf die Suizidalität heißt, dass Frauen häufiger Suizidversuche unternehmen, aber bei Männern die Zahl der vollendeten Suizide höher ist.
Kannst du beschreiben, woran das Ganze liegt?
Also da kommen auch wieder viele Faktoren zusammen. Also zum einen unternehmen Frauen oder wählen Frauen weniger letale Methoden als die Männer. Und dann kommen wir jetzt auf Rollen und gesellschaftliche Stereotype zu sprechen. Frauen zeigen ein anderes Hilfesuchverhalten und eine andere Kommunikation in Bezug auf psychische Erkrankungen und psychische Not, wenden sich eher an Unterstützungsangebote, nehmen eher Hilfsangebote wie Psychotherapie oder ärztliche Unterstützung an als Männern. Das heißt, bei Frauen wird das seelische Leid eher sichtbar und dadurch auch eher dokumentiert und damit gehen auch die Suizidversuche eher in die Statistik ein. Und dann, ich hatte vorhin Rollen und Stigmata angesprochen. Stigma heißt immer, dass ein Merkmal mit einem bestimmten Vorurteil, mit einer bestimmten Annahme verknüpft wird. Das gibt es eben bei psychischen Erkrankungen sehr häufig. Und wir haben immer noch, trotz vieler Bemühungen, ein sehr tradiertes Männlichkeitsbild. Ja, man muss in Krisen Stärke zeigen. Das heißt, Männer sprechen seltener über Schuld, Scham, Angst, Lebensüberdruss und tragen ihre Suizidalität häufiger still mit sich, mitunter dann mit fatalen Folgen. Also Suizidalität ist keine Frage des Geschlechtes, aber sie zeigt sich eben unterschiedlich.
Das heißt, es ist auch die Gesellschaft, die da irgendwie eine, also könnte man sagen, die trägt da auch so eine gewisse Mitschuld, dass es halt schon eben bei den Männern gerade mit diesem, ein Mann muss stark sein, der darf keine Gefühle zeigen, dass das dann eben was ist, wo man dann genau in solchen Fällen eben merkt.
Mhm. Genau, das, ja. Und es gibt ja ganz viele Bemühungen und da hat sich auch schon viel bewegt, aber es zeigt sich, dass man dort immer noch dranbleiben muss und dort weiter arbeiten soll in Intervention und eben auch wieder in der Prävention.
Das zeigt sich ja auch bei den regionalen Zahlen. Also wenn wir die mal anschauen, dann wird eben auch deutlich, dass in Basel-Landschaft fast 5% der Frauen in ihrem Leben einen Suizidversuch unternommen haben. Und bei den Männern sind es rund 3%. Also es ist, sind zwar weniger. Und in Basel-Stadt, wenn man da jetzt auch nochmal die Land- und Stadtverhältnisse anschaut, da ist der Unterschied sogar noch deutlicher. Da sind das über 7% bei den Frauen und etwa 4% bei den Männern. Und wir reden ja von den Suizidversuchen jetzt hier. Was hier auch daran deutlich wird, ist, dass nicht nur die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sehr groß sind, sondern auch zwischen Stadt und Land. Was sind da die Gründe, dass es jetzt in der Stadt deutlich höher ist und im Land niedriger?
Das ist auch kein Zufall, so wie mit dem Gender-Paradoxon. Das ist nicht nur Statistik, das ist auch international gut dokumentiert, dieses Phänomen, das Stadt-Land-Gefälle in urbanen Gegenden, wie zum Beispiel Basel-Stadt, ist die psychische Belastung erhöht und das kann ganz verschiedene Gründe haben. Hoher Grad an Isolation, ja, es gibt eine höhere Anzahl an Single-Haushalten beispielsweise, Migrationsdruck, der Leistungsstress ist erhöht, all das kann dort zusammenkommen.
Ist das nicht so ein Widerspruch dann, weil man ja auch oft sagt, in der Stadt ist man moderner, man hat mehr Möglichkeiten, jetzt, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, die Aufklärung ist besser, aber ich habe das Gefühl, man spricht doch über mehr, also so generell über gesellschaftliche Themen und dann ist es ja eigentlich von dem, was man so mitbekommt, auch so, dass man eher die Möglichkeit hat, eine Therapie zu machen, weil auf dem Land ja auch oft die Leute gar nicht wissen, wo sie sich jetzt hinwenden sollen. Ich sage jetzt mal nicht an eine Psychiatrie oder so, aber wir reden jetzt mal von so privaten Therapien. Das ist ja auch, was man auf den sozialen Medien mitkriegt, dass da sehr offen auch damit umgegangen wird. Wie würdest du das jetzt hier noch einordnen?
Ich denke natürlich gerade, dass man dort auch wieder in der Prävention schauen muss, was braucht es für Prävention in städtischen und was in ländlichen Gebieten. Ich glaube, in der Stadt ist einfach die Einsamkeit spielt eine größere Rolle, ja, wer in die Städte zieht. Hilfsangebote in den Städten ist der Ballungsraum, also ist es geballter, da wartet man länger auf Therapieplätze als in ländlichen Regionen. Das ist eher ein schützender Faktor für die ländlichen Regionen. Und genau, in urbanen Gebieten kumuliert sich einfach viel mehr als vielleicht in einer ländlichen Umgebung.
Und zu den generationsbedingten Unterschieden, wie ist es da im höheren Alter?
Das ist auch wichtig. Wir hatten gerade Kinder und Jugendliche, da ist das Risiko erhöht. Und dann verzeichnet man nochmal ein erhöhtes Risiko zwischen 60 und 70. Und auch da wieder vor allem bei den Männern. Da kommen auch wieder verschiedene Faktoren zusammen. Kombination aus körperlichen Krankheiten, Einsamkeit, Hilflosigkeit und daraus eine resultierende psychische Belastung. Und wichtig ist, das Risiko für Suizidalität steigt immer weiter an, auch im hohen Erwachsenenalter.
Obwohl psychische Gesundheit heute eben viel offener auch besprochen wird als noch vor einigen Jahren, kann man, glaube ich, sagen, bleibt doch ein Thema nach wie vor hochsensibel und oft auch unausgesprochen. Und es sind ja die Suizidgedanken vor allem. Also viele Menschen, die darunter leiden, die sprechen nicht darüber, nicht mit FreundInnen, nicht in der Familie, aber auch nicht mit Fachpersonen. Dabei wissen wir ja, frühzeitige Gespräche können Leben retten. Und warum fällt es uns denn trotz dessen immer noch so schwer, offen über Suizidalität zu sprechen?
Ein wichtiger Grund ist da die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und von Suizid. In unseren gesellschaftlichen Narrativen werden Krisen oft als persönliches Versagen, als charakterliche Schwäche dargestellt. Und wer sich dann öffnet, fürchtet, als unfähig zu gelten, als verantwortungslos abgestempelt zu werden und zieht sich deshalb eher zurück. Und diese Stereotype, diese Stigmata werden dann verinnerlicht und dann heißt es, man darf Krisen nicht zeigen. Das löst dann oft Scham und Schuldgefühle aus und dann schweigen eben die Menschen auch, wenn die Not sehr groß ist. Dann ist noch ein Faktor, was häufig berichtet wird, die Angst, Angehörige zu belasten, also dass man sich nicht zumuten möchte, dass man die Suizidgedanken, die seelische Not nicht erzählen möchte, um sich damit nicht zuzumuten und andere nicht überfordern möchte. Und auch institutionelle Ängste, also was droht mir denn, wenn ich das offenlege? Ja, man fürchtet Konsequenzen am Arbeitsplatz, Probleme mit Versicherungen, Eintrag in Akten, dann ist Schweigen wie ein Schutz. Und auf der anderen Seite gibt es auch einen großen Mangel an Gesprächskompetenz. Viele Menschen wissen schlicht nicht, wie soll man das Thema denn ansprechen. Und viele schweigen dann aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Und es gibt immer noch diese Angst vor Ansteckung, also dass eine Person jetzt auf die Idee kommen könnte, wenn ich danach frage. Das ist aber wissenschaftlich belegt, dass das genau nicht der Fall ist, sondern eher das Gegenteil. Ja, also offenes Reden hilft, das Leid oder die Not zu verarbeiten und Suizidgedanken zu reduzieren.
Du sagst ja eben, man kann präventiv auch schon sehr viel machen, wenn man einfach offener darüber sprechen würde. Jetzt ist es ja aber so, dass zum Beispiel in den Medien wird ja auch oft gar nicht über Suizide berichtet. Vielleicht zum einen, weil man verhindern möchte, dass man, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, man denkt, das ist ansteckend. Ist es ja schon so, dass vielleicht so Nachahmungsversuche kommen, aber das ist ja dann nicht von Personen, die gar nicht betroffen sind, sondern vielleicht Personen, denen es sowieso schon schlecht gibt und man möchte ja nicht irgendwie noch Hilfestellungen dazu geben. Wie kann man dann quasi trotzdem präventiv arbeiten, jetzt gerade bezogen auf die Medien, ohne dass es dazu führt, dass es dann eben zu solchen Nachahmungen kommt?
Genau, die Aufgabe der Medien wäre da nicht nur zu informieren, sondern auch aktiv zu dieser offenen Gesprächskultur beizutragen. Und da gibt es zwei Aspekte, wenn wir über Medien und Suizidprävention sprechen. Das ist zum einen die suizidpräventive Berichterstattung. Also es soll vermieden werden, dass konkrete Suizidhandlungen dargestellt werden, eben um diese Nachahmungseffekte, diese Ansteckung zu vermeiden. Und gleichzeitig sollte Wissen vermittelt werden, zum Beispiel, dass auf Hilfsangebote verwiesen wird. Und dann ist genauso wichtig eine entstigmatisierende Berichterstattung, also dass psychische Krisen nicht als persönliche Schwäche dargestellt werden, sondern als eine ernstzunehmende und aber auch behandelbare gesundheitliche Herausforderung. Und mit diesen beiden Strategien, also sensibel berichten und Stigmata abbauen, können wir auf gesellschaftlicher Ebene solidarisch und präventiv gut wirken.
Ja, du hast es richtig gesagt. Wir brauchen einfach dieses offene Zuhören und auch diese geschützlichen sprachlichen Räume und vertrauensvollen Ansätze. Und das ist ja auch genau, was hinter dem Motto eben steckt, worüber wir auch heute eben sprechen, über offen reden, aktiv verstehen und gesellschaftlich handeln. Aber wir haben jetzt schon sehr viel auch über externe Faktoren gesprochen, über die Medien. Aber lass uns doch mal konkret in die Praxis springen. Also du hast es vorhin schon kurz gesagt, Suizidalität ist behandelbar, vorausgesetzt die betroffene Person erhält eben auch Zugang zu angemessener Unterstützung und ist auch bereit, Hilfe anzunehmen. Wenn jetzt jemand in der PBL von akuter Suizidalität betroffen ist, wie geht ihr dann hier vor?
Genau, vielleicht noch ein Satz auch zur Prävention. Es gibt auch national, also schweizweit, viele Projekte und viele Aktionen zur Suizidprävention, die auch alle sehr gut evaluiert wurden. Das wäre auch noch wissenschaftlich nachgewiesen, das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Und jetzt zu deiner Frage, wie wir im klinischen Kontext vorgehen. Also wenn Suizidalität im Kontext einer psychischen Störung auftritt, steht erstmal die Diagnostik und Einschätzung am Anfang von unserer leitliniengerechten Behandlung. Und dann wird gemeinsam mit der Person, die zu uns kommt, nach einer stimmigen Behandlungsmöglichkeit gesucht. Und das muss nicht immer gleich die stationäre Aufnahme sein. Das denken ja viele immer, dass es dann gleich zu einer stationären Behandlung kommt. Aber es können auch ambulante Therapiegespräche sein, eine tagesklinische Behandlung oder eben dann die stationäre Therapie. Das Ziel ist eigentlich immer gleich. Wir möchten gemeinsam mit der betroffenen Person einen Weg finden, die aktuelle Krise zu überstehen und neue Perspektiven zu eröffnen. Weil Suizidalität ist häufig, da ist die Wahrnehmung sehr eingeengt. Und unser Ziel ist, die Handlungsfähigkeiten zu erweitern und die Perspektiven wieder zu eröffnen. Und da geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch darum, wie die Person Schritt für Schritt wieder mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen kann.
Und das sind dann Personen, die immer in einer akuten Krise automatisch sind? Oder gibt es da auch nochmal Abstufungen? Weil du jetzt gesagt hast, man könnte auch sich ambulant behandeln lassen oder in einer Tagesklinik, weil man kennt das ja auch irgendwie aus den Medien, dass es ja oft so ist, dann wird man eingewiesen, weil man gar nicht, weil man sonst wirklich eben selbst suizidgefährdet ist. Aber du sagst jetzt, das ist nicht immer der Fall. Aber kannst du das nochmal genauer erklären? Weil ich finde es irgendwie schwer nachvollziehbar, dass man dann die Person doch wieder irgendwie nach Hause schickt. Oder geht ihr dann so in den Gesprächen, könnt ihr das herausarbeiten, wann da wirklich akut was getan werden muss und wann man wirklich sich auch ein bisschen Zeit lassen kann und langsam mit den Betroffenen vorgehen kann?
Genau. Wir hatten am Anfang ja die verschiedenen Erscheinungsformen oder so die verschiedenen Stufen. Und das machen wir am Anfang, machen wir eine gründliche Risikoeinschätzung. Also wir fragen, wie ausgeprägt sind die Suizidgedanken? Gibt es konkrete Pläne? Gibt es bereits vorbereitete Handlungen? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Und welche Schutzfaktoren sind vorhanden? Und danach bemisst sich dann eben die geeignete Behandlungsform.
Und wenn man einen stationären Aufenthalt dennoch dann hinter sich hat, wie sieht es dann aus in der Übergangsphase nach diesem, man muss ja dann trotzdem wieder zurück in sein soziales Umfeld und ich kann mir vorstellen, dass das dann wahrscheinlich auch schwierig ist nach so einem Erlebnis oder so einem Aufenthalt auch. Was macht ihr da dann konkret?
Genau, das hat sich auch gezeigt, dass die Phase nach dem Austritt aus dem stationären Setting oder der Übertritt in die ambulante Behandlung nochmal sehr vulnerabel ist, dass dort das Suizidrisiko erhöht ist. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, Beziehung ist eines der besten antisuizidalen Mittel. Also Beziehung, eine tragfähige therapeutische Beziehung ist unerlässlich und dafür gibt es das Konzept der Überbrückungskonferenzen. Also dass wir zum Ende der stationären Behandlung den ambulanten Behandler einladen und wir gemeinsam eben ein Gespräch machen, um die weiteren Schritte zu planen, um Verantwortung zu besprechen und offene Fragen zu klären. Dass eben dieser Übergang von der stationären in die ambulante Behandlung möglichst reibungslos verlaufen kann.
Und eben, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, es gibt ja auch Präventionskampagnen und andere Hilfsangebote auch, wie zum Beispiel Reden kann retten mit der klaren Botschaft, sprich's an oder wie geht's dir? Das ist eine Kampagne, die hilft überhaupt erst über psychische Belastungen zu sprechen oder eben auch Peer-Projekte wie Freunde helfen für Jugendliche. Und alle diese Kampagnen, die setzen ja auch auf Enttabuisierung und niederschwellige Zugänge und vermitteln eben, dass man nicht alleine damit ist. Und wir haben auch auf unserer Webseite, auf eurer Präventionsseite, gibt es auch eine Übersicht mit den Hilfsangeboten und die verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Genau, wir haben jetzt schon viel über die professionelle Hilfe gesprochen, aber viele Menschen eben mit Suizidgedanken, die suchen die gar nicht auf, wie wir jetzt auch schon gehört haben. Oft sind es dann vielleicht eben FreundInnen oder KollegInnen, die als Erste bemerken, das stimmt jetzt irgendwas nicht. Und deshalb jetzt meine Frage, was kann denn das persönliche Umfeld tun, wenn man sich jetzt Sorgen um jemanden macht?
Auch hier ist eigentlich wieder das Beste, wie wir es jetzt schon so oft angesprochen haben, das Gespräch zu suchen. Und das direkt offen und im besten Falle einfühlsam. Es hilft eigentlich, die Sorgen klar anzusprechen. Und zum Beispiel zu sagen, Mensch, ich beobachte das und das bei dir, ich mache mir Sorgen, kann man dir helfen? Was brauchst du? Wichtig dabei ist, zuzuhören, ohne zu bewerten, zuzuhören, ohne Ratschläge zu geben und gleichzeitig ermutigen, professionelle Hilfe zu suchen. Sei es bei der Hausärztin, Therapeutinnen, andere Hilfsangebote. Und man sollte nie zögern, wenn wirklich unmittelbar Gefahr droht, den Notruf zu kontaktieren. Auch persönliche Unterstützungsangebote können wertvoll sein, berichten immer wieder Menschen. Also Begleitung anbieten? Soll man zu den Terminen mitkommen? Soll man fahren? Gemeinsam einen Krisenplan erstellen, als Notfallkontakt sich zur Verfügung stellen und einfach präsent in der Beziehung sein und bleiben. Also eigentlich wahrnehmen, ansprechen, dranbleiben und Hilfe anbieten.
Wie oft kommt das in der Realität vor, dass jetzt Angehörige ja mitkommen, auch zu den Gesprächen, oder dass jetzt die Betroffenen sagen, ich bin von meinem Umfeld darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich mir professionelle Hilfe suchen sollte? Also würdest du sagen, das ist was, was schon eher zutrifft, oder das ist eher was, wo jetzt die Betroffenen selbst dann auf euch zukommen?
Ich würde schon sagen, dass das immer wieder auftritt. Ob das jetzt mehr oder weniger, kann ich nicht sagen oder möchte ich nicht sagen. Aber wichtig ist auch, dass man die Angehörige oder das soziale Umfeld mit einbezieht, auch in die Behandlung. Vorausgesetzt, die Person, die in Behandlung kommt, möchte das. Ich hatte vorhin gesagt, Beziehung ist das mit am stärksten antisuizidal wirksamste Mittel, und dass man da eben auch die sozialen Beziehungen drumherum mit einbezieht.
Das heißt, das sind Empfehlungen, die ihr dann auch aktiv den Betroffenen mit auf den Weg gebt, wenn ihr jemanden habt, das kann helfen.
Empfehlung, wir sprechen die Einladung immer wieder aus. Also dass Angehörige, sei es jetzt Partner, Familien, WG-Mitbewohner, all sowas gibt es, herzlich eingeladen sind, zu Gesprächen zu kommen, zu runden Tischen zu kommen, genau.
Ja, wir haben jetzt ja schon sehr viele Perspektiven auf Suizidalität gehört, eben persönliche, aber auch klinische und statistische. Ich möchte jetzt nochmal den Blick weiten, eben wenn wir jetzt nochmal so an die Gesellschaft denken. Was kann die Gesellschaft als solche tun, damit Menschen in Krisen nicht alleine bleiben?
Wichtig ist eigentlich da auch wieder das Thema Suizidalität erstmal aus der Tabuzone zu holen und dann auch wieder präventionssensibel darüber zu sprechen. Also nicht zu dramatisieren, nicht zu stigmatisieren, sondern einander mit Verständnis, Empathie und Verantwortung zu begegnen. Wichtig ist, dass wir die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern. Menschen sollten unabhängig von psychischen Erkrankungen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Beziehungspflege, sei es jetzt im privaten, im professionellen, im Arbeitskontext, schafft Vertrauen und kann im besten Fall Gesprächsräume öffnen, in denen man sich anvertrauen kann. Und es braucht statt Ausgrenzung soziale Integration. Also Gemeinschaften, Bildungsinstitutionen, Arbeitsplätze, die Vielfalt schätzen und Unterstützung anbieten, senken das Risiko von Isolation und Einsamkeit. Und so entsteht dann hoffentlich eine Kultur in der Hilfe suchen und indem man über seine Nöte spricht, als Stärke gilt und die Suizidalität nicht im Stillen wächst.
Das war auf jeden Fall nochmal ein spannender Einblick. Dann würde ich jetzt als nächstes zum Abschluss gerne nochmal von dir wissen, was wünschst du dir denn persönlich im Umgang unserer Gesellschaft mit dem Thema Suizid?
Eigentlich das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, nämlich dass Suizid in der Gesellschaft kein Tabuthema bleibt oder es nicht als Tabuthema behandelt wird, sondern als eine ernsthafte gesundheitliche und soziale Herausforderung, die uns alle betrifft. Oft entstehen Krisen aus dem Gefühl von Einengung, Perspektivlosigkeit, Ausweglosigkeit und tiefer Hilflosigkeit. Und wenn wir aber lernen, offen darüber zu sprechen, ohne zu bewerten, ohne zu verurteilen, ohne in Ratschläge zu verfallen, können wir jeder, glaube ich, Räume schaffen, in denen dieses Gefühl angesprochen und geteilt werden kann. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass Betroffene nicht nur zugehört wird, sondern dass man sie aktiv dabei unterstützt, ihre Perspektiven und ihre Handlungsspielräume zu erweitern.
Ja, dann vielen Dank dir für das aufschlussreiche Gespräch und ich hoffe, ihr konntet neue Einblicke gewinnen und dass die ein oder andere Frage beantwortet wurde.
Danke dir, Nadja.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um unsere Themen und Angebote schaut auf unserer Webseite vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden wir auch noch Fotos und Videos hochladen und weitere Hintergrundinfos mit euch teilen. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Im November sprechen wir mit Franziska Ruch über weitere Facetten der Suizidprävention und hierbei liegt der Fokus besonders auf dem subjektiven Erleben, der Versorgung und dem individuellen Umgang. Danke und bis zum nächsten Mal.